Ja, eben, mein Name ist Axel Beckert. Ich will euch ein bisschen was erzählen, was es so alles Neues bei Debian gibt mit dem Stable Release von letzter Woche. Und ja, einfach mal von der Übersicht her. Diverse neue Versionen. Ich will nicht zu allen was sagen. Ein paar Versionen sind interessanterweise auch gleich geblieben. Also Xorg sind wir immer noch bei 7.7. Und Tickle Decay ist auch immer noch 8.5 und 8.6 drin, warum auch immer. Aber es gibt durchaus einige Sachen, wo sich kräftiger geändert haben. Eine sehr auffällige Sache ist zum Beispiel, es gibt kein PHP 5 mehr in Debian, es gibt nur noch PHP 7. Diverse Sachen laufen damit halt nicht mehr, also Sachen, die nicht in Debian sind. Und es sind auch einige Pakete rausgeflogen, weil die Entwickler sie nicht für PHP 7 benutzbar gemacht haben in angemessener Zeit. Dann diesmal kein großer Schritt ist zum Beispiel beim Apache. Da war ja von Visi nach Jesse, war es ja von der Wechsel von 2.2 auf 2.4, wo sich die ganze Authentifizierungskonfiguration geändert hat und man eigentlich fast jedes Mal von Hand was hat flicken müssen. Das ist wieder etwas schmerzfreier geworden. Dafür haben wir noch zum Beispiel Postfix-Wechsel von 2.11 auf 3.1. Klingt schlimm, braucht aber irgendwie nur zwei Zeilen mehr. Die Kampen und man kriegt sogar, wenn man Updates Changes oder hat, eine Mail, wo drin steht, was man genau machen muss. Irgendwie zwei Befehle ausführen und eigentlich, man setzt damit einen Kompatibilitätsmodus auf die aktuelle Version und wirklich groß geändert hat sich trotzdem nichts. Zu OpenSSH und OpenSSL komme ich nachher auch noch. Ah ja, OpenSSL haben wir zwei Versionen drin, nämlich 1.1 und 1.0.2, weil es zu viele Anwendungen gab, die leider nicht mit OpenSSL 1.1 funktioniert haben bis zum Freeze. Und dann wurde irgendwo kurz vorm Freeze entschieden, okay, wir hauen die alte Version trotzdem noch rein, die ist auch noch länger supported. Zum Beispiel der Apache baut gegen OpenSSL 1.0.2, wenn ich mich recht entsinne. Und alle anderen Module, die irgendwie auch noch in Apache reingelinkt sind, oder also das Modul reinkommen, mussten dann halt auch das 1.0.2 benutzen. Auch noch interessant, wir haben wieder ein Debian-Release mit zwei verschiedenen Emacs-Versionen. Per Default kommt der 24er mit. Also wenn man einfach nur apt-get install Emacs macht, dann kommt 24. Man kann aber sagen, dass wenn beide installiert sind und Emacs aufgerufen wird, dass dann der 25er kommen soll. Dann auch, ich weiß nicht, die meisten wird es wahrscheinlich freuen, mich freut es, kein MySQL mehr in Debian, nur noch MariaDB. Oracle hat lang genug genervt. Wobei, wenn wir gerade dabei sind, also BerkeleyDB ist immer noch drin und die gehören ja mittlerweile auch Oracle, wenn ich mich recht entsinne. Ja.
Warum hat es Vim 8 nicht reingeschafft?
Das warum kann ich dir nicht sagen. Wann ist der released worden?
September.
Dann kann ich es dir nicht sagen, nee. Wenn du jetzt gesagt hättest Dezember, dann hätte ich gesagt, ja, Freeze. Aber
wenn ihr schon zwei Emacs-Versionen habt.
Oh, okay. Ja. Bitte?
Der NVIM?
NeoVim ist auch drin, der kommt aber unter neue Pakete. Das ist jetzt einfach mal so die Version von dem, was eh schon irgendwie immer dabei ist. Und ja, ansonsten Apt 1.4, da hat sich auch einiges noch geändert. Habe ich eine eigene Folie zu. Bei DBKG ist es irgendwie seit vielen Releases so, sie zählen einfach pro Release die meiner Version 1 hoch. Das ist halt jetzt der 1.18er Entwicklungszyklus gewesen in Stretch. Ich kann jetzt schon sagen, in Buster wird 1.19 irgendwas drin sein. Ja, sonst bei den restlichen... Mut ist noch interessant. Und zwar ist Mut per Default mit dem Neo-Mut Patchset gepatcht. Das heißt, wir haben eigentlich einen Neo-Mut in Debian. Und was es nicht mehr reingeschafft hat, war der 1.8er, aber der 1.7er ist mitsamt den Neo-Mut-Patches von irgendwie Stand Jahreswechsel drin.
Wir müssen aber ein bisschen nach Scratch. Müssen wir irgendwann merken.
Da habe ich mich dann verguckt beim Aufschreiben. Danke.
Schön.
Ich meinte zwar, ich hätte geguckt, aber also kann ich nicht, es ist hier ein Unstable. Das ist schon viel neuer als das, was vor einem halben Jahr.
Du bist schon auf 10, ja?
Nee, das nicht, aber also eben, zum Beispiel Mut ist 1.8 schon drauf. Da hatte ich mich auf der Folie auch erst 1.8 stehen, weil auf der Kiste schon 1.8 drauf war. Python 2.7 ist immer noch drin und ist immer noch Default, im Gegensatz zu vielen anderen Distributionen. Bei Python 3 sind wir bei 3.5, 3.6 gibt es auch schon, aber das hat es nicht reingeschafft. Ja.
Systemd? Ich meine, du bist da bei wichtigen Paketen.
Ja, nee. Zum Thema Systemd kommen wir da auf der nächsten Folie drauf, wenn wir schon gerade da dabei sind. So ein paar Sachen, die einfach nicht mehr funktionieren dank Systemd, wie zum Beispiel /user einbinden mit Werkzeugen, die nur in / existieren. Also diese Trennung zwischen /user und / die weicht Systemd immer weiter auf. Und im nächsten Release wollen sie, glaube ich, sogar User Merge Default machen.
Fedora halt.
Ja, also kommt dann alles aus der Systemd Gnome-Ecke. Ich glaube, manchen ist bekannt, dass ich da nicht ganz so Fan von bin. Deswegen bin ich ab und an mal ein bisschen am drüber lästern. Aber kommen wir zu den schönen Sachen. Naja gut, schön, okay. Es ist noch mehr Legacy abgeschaltet worden. FTP Debian.org unterstützt kein FTP mehr. Aber die meisten Mirrors schon noch. Nur die offiziellen Primary Mirrors von Debian halt nicht mehr. Dafür gibt es jetzt auch Mirrors mit offiziellen Onion-Adressen. Also die offiziellen Debian Mirrors kann man auch über das Tor-Netzwerk erreichen, wer das braucht. Es gibt noch zwei neue Paketsektionen. JavaScript hat eine eigene bekommen, ist nicht mehr unter Web. Und Rust, naja, Mozilla zwingt uns das halt so ein bisschen auf. Das hat auch eine eigene Sektion bekommen, weil man da erwartet, dass da viel mehr in den nächsten Jahren noch kommt. Ja, Architekturen und Plattformen, da hat es auch sich einiges getan. Was ich irgendwie eher erschreckend fand, ist, die 32-Bit-Intel-Architektur unterstützt keine Pentium-1-Prozessoren mehr.
Oh mein Gott.
Ich habe noch Hardware von 2007. Da ist das noch drin. Aber ich habe auch noch Hardware von 96, wo das noch drin ist. Ja. Wo wir wirklich ausprobieren mussten und wir waren froh, dass es noch geht. Die Alexboards von PC Engines, die haben anscheinend irgendwas, was Pentium 2 kompatibel ist.
Das wäre echt scheiße.
Ja, genau. Ich glaube, weiter werden sie es auch nicht mehr reduzieren, weil sie ja im gleichen Satz, wie sie irgendwie Pentium 1 rausgeschmissen haben, jammern sie, dass es viel zu wenig Hardware gibt, wo das noch drauf laufe. Ja, wenn sie die Liste weiter einschränken, aber gut, ja. PowerPC ist rausgeflogen, also das PowerPC von den alten Macs. Was nach wie vor drin ist, ist die im letzten Release eingeführte Architektur PPC64EL, das ist Little Endian 64-Bit PowerPC, also das, was in den IBM Power-Maschinen drin ist, also dicke Server mit PowerPC, aber die alten Macs sind halt rausgeflogen. Und auch neue MIPS 64-Bit. Ich habe keine Ahnung, was für Geräte das sind. Auch EL steht irgendwie, es ist nicht französisch irgendwie Endian Lidl, sondern das ist irgendwie Extended sonst was Library Schlons, aber es ist irgendwie immer Little Endian, also man kann sich trotzdem merken. Und der Raspberry Pi 3 ist offiziell unterstützt. Man braucht halt die Firmware, die irgendwie in Non-Free liegt. Aber er ist nur unterstützt auf 64-Bit-Arm und HDMI-Output tut nicht. Sondern nur serielle Konsole bisher. Weil auch da braucht es irgendwie noch Non-Free-Zeugs oder Zeugs, was nicht im Mainline-Kernel ist, irgendwie so. Ja, für Headless ist es okay. Ansonsten, wer HDMI-Output will, kann auch immer noch Debian mit anderen Kernel nehmen oder Raspbian nehmen, das tut auch. Ja, sonst hat sich eigentlich nicht so viel geändert bei den Architekturen. Compiler-Einstellungen, da ist mittlerweile praktisch alles, was irgendwie ging, wird mit, und der Default ist mit Position Independent Executables, das ist glaube ich notwendig, um Speicherverwürfelung versus ASLR zu machen. Bisher hat man sich das nicht getraut, weil es auf Intel 32-Bit eine hohe Performance-Einbuße gebracht hat. Und die sei nicht mehr ganz so schlimm, wenn man die Pentium 1 rausschmeißt. Das war vermutlich auch so einer der Auslöser. Allerdings habe ich jetzt gerade so in den letzten paar Tagen gehört, ja, auf diversen Sachen sind die 32-Bit-Maschinen zum Teil Faktor 2 langsamer geworden. Also nur noch halb so schnell wie vorher. Vermutet aufgrund dieser Einstellung, also gerade beim Kompilieren von Sachen. Also, ja. Was dafür sehr schön ist, es gibt mittlerweile komplett automatisch Debug-Symbole für alles, was irgendwie in C oder sonst wie hinten Maschinensprache halt rauskommt, was in C geschrieben ist. Das heißt, fast alle Pakete, die es in Debian gibt und in C geschrieben sind oder eine Sprache, die irgendwie nach C, also über C kompiliert wird, haben nachher Debug-Symbole. Allerdings nicht mehr auf den normalen Mirrors, sondern auf einem eigenen Mirror, debug.mirror.debian.org, also steht es ja, genau. Weil diese Pakete brauchen wir sehr selten und sie sind sehr, sehr groß. Ich glaube, das größte ist irgendwie 3 GB. Und es gibt auch kaum Miro, also Third-Party-Miros von diesem Repo, weil ja, man braucht es halt sehr selten. Entsprechend ist vermutlich sogar der Gesamtmiro kleiner geworden oder gleich geblieben. Ich habe es nicht gemessen, aber geschätzt. Und es gibt halt immer weniger Bindestrich-Debug-Pakete, also Bindestrich-DBG. Die heißen jetzt alle Bindestrich-DBG-Sym, um es zu unterscheiden von den bisherigen. Und was halt durchaus passieren kann, wenn man jetzt ein Upgrade macht und ein -dbg-Paket drin hat und das Paket hat sich ist umgestellt worden auf automatische Debug-Symbole, dass sich dann beim Upgrade eventuell der Paketmanager meckert, ich müsste aber das Debug-Paket deinstallieren, weil das dependet auf die alte Version und dann muss man halt von Hand im Zweifelsfall das kurz rauskicken und vom anderen Mirror das neue automatische Debug-Symbol-Paket installieren. Da gibt es keine, oder ich bin mir sicher, aber es gibt per Default keine automatische Migration zwischen diesen beiden Paketen. Sehr ausführlich auch zu den Gründen hinter den automatischen Debug-Paketen gibt es hier im Debian-Wiki einen sehr ausführlichen Artikel dazu. Auch was man alles, also wo man die Pakete findet, für welche Releases sie verfügbar sind etc. Zum Teil sind sie in Debian Packboards für Jesse schon aufgetaucht, dort dann aber auf dem normalen Mirror. Und ja. Dann Debian Installer, da hat sich einiges getan. Einerseits ist auf diversen Plattformen der grafische Installer jetzt der Default. Also sprich, wenn man bei der Auswahl einfach nur Enter drückt oder laufen lässt, dann kommt der grafische. Beim nicht-grafischen gibt es neu GNU Screen als mögliche Option und bei allen Architekturen oder Installationsarten, die eigentlich ursprünglich nur genau ein Terminal hatten, ist Screen jetzt Default, also bei serieller Konsole, auf vielen ARM-Boards zum Beispiel, oder wenn man halt über die Netzwerkkonsole geht, sprich sich per SSH auf dem Installer einloggt, bekommt man auch einen Screen, damit man direkt mehr als eine, also dass man nicht nur den Installer hat und wenn man eine Shell will, dann muss man aus dem aktuellen Menü raus und sagen Execute Shell, sondern man macht einfach Ctrl-A-C und kriegt eine zweite Shell, also ein zweites Terminal mit einer Shell.
Ja. Eine ganz dumme Frage, warum eigentlich Screen und nicht T-Max?
Weil da jemand sich die Arbeit gemacht hat.
Okay.
Und weil T-Max, glaube ich, mehr Dependencies hat als Screen, irgendwie so.
Gegen Libutempter, ja.
Das ist aber vermutlich nicht, ich weiß nicht, ist es bei, weißt du, bei T-Max Libutempter, wie soll man sagen, Pflicht ist oder optional?
Ich glaube, man könnte es wahrscheinlich umkommen.
Ja, also in Stretch ist es so, Screen ist sowohl im Installer als auch beim normalen Installation nicht gegen Libutempter gelingt. In Buster wird das so sein, aber auch nur für die normale Installation, nicht für den Installer.
Ja, ich frage nur deswegen, weil wenn man sozusagen rein von der Architektur und vom Code her anguckt, ist T-Max natürlich einfach viel, viel klarer, reifer und...
Reifer würde ich jetzt nicht sagen, aber moderner sicher.
Das Paper, das der Typ geschrieben hat, ist nicht schlecht.
Also bei Screen muss man sagen, das ist Code, der ist älter als Linux selber. Screen ist entstanden 1987.
Uni Erlangen, ja.
Nein, TU Berlin.
Echt?
Uni Erlangen hat es dann irgendwann in den 90ern übernommen. Habe ich auch erst letztens mal nachgelesen, so wie an der TU Berlin entstanden. TU oder FU? Da darf der mich nicht fragen. Es ist älter als Linux, ja, 4 Jahre.
Okay.
Weil es hieß auch ursprünglich, glaube ich, BSD Screen irgendwas. BSD Screen Manager oder so hieß das Ding ursprünglich. Und irgendwann, nachdem es die Uni Erlangen eine Weile mit maintained hat, ist es vom GNU-Projekt übernommen worden.
Sorry.
Nee, es ist valide. Ist ja auch ein Thema, wo mich durchaus selber beschäftigt. Und dann eben noch bei diversen ARM-Boards gibt es jetzt seit Jesse SD-Karten-Images, wo man dann den Installer als SD-Karte reinsteckt ins Gerät, statt Netboot zu machen. Und diese Images können neu auch auf vielen von den Boards HDMI mit irgendeinem Simple-HDMI-Treiber, von dem ich früher noch nie gehört habe, und konnten bisher halt nur serielle Konsole, also das ist ein bisschen komfortabler geworden. Mindestens beim QB-Truck habe ich das selber ausprobieren können. Wenn ich Jesse reinstecke, kommt nichts auf den Bildschirm, wenn ich Stretch reinstecke, kommt was auf den Bildschirm. Jo. Desktop-Oberflächen neue. Da ist diesmal nicht so viel passiert. LXQT kam neu dazu. Das ist eine sehr schlanke Desktop-Oberfläche, QT-basiert, und ist entstanden aus dem Merger von LX.de, einer schlanken Desktop-Oberfläche mit GTK unten drunter, und Razer QT, einer auch relativ jungen Desktop-Oberfläche auf QT-Basis. Und die haben sich zusammengetan, weil die LX.de-Leute waren wohl von GTK irgendwann angeschissen. Und haben sich zusammengetan und wir machen jetzt ein schlankes auf QT-Basis. LX.de ist noch dabei und Razer QT ist schon rausgeflogen, weil Razer QT war eh sehr klein von dem, was an Paketen dabei war, während LX.de schon relativ umfangreich war. Und entsprechend ist so, LX.de und LX.QT, die teilen sich momentan auch gewisse Dependencies noch. Ich denke mal, dass wir Buster dann LX.de wahrscheinlich auch nicht mehr drin haben und nur noch LX.QT da sein wird. Ja, neue Meta-Pakete, da hat sich auch noch ein bisschen was getan. Vor allem für diverse Fachrichtungen, also Forensik, also digitale Forensik vor allem. Astronomie, nicht Astrologie, da muss ich mal aufpassen, dass ich es nicht verwechsel. Chemie, aber auch es gibt ein Meta-Paket Perl 6. Also man kann apt-get install Perl 6 jetzt machen. Es sieht ein Rakudo nach, was eine Perl 6-Implementation ist, nicht die einzige, aber ich glaube die einzige in Debian im Moment. Ja. Dann apt, wie schon versprochen, da hat sich einiges geändert. Was es in Jesse ganz knapp nicht mehr reingeschafft hat, weil es nämlich mit apt 1.1 kam und das hat es halt nicht mehr nach Jesse geschafft. Alle Downloads, die apt macht, von den Mirrors, Changelogs oder Paket-Inhaltlisten, wenn man irgendwie apt-File installiert hat, passieren jetzt mit einem unprivilegierten Benutzer, der unterstrich apt heißt. Das Unterstrich hat, glaube ich, anfangs auch noch für Probleme mit manchen Tools gesorgt, die irgendwie durch die etc/passwd irgendwas damit gemacht haben, aber das sollte alles ausgeräumt sein. Bei Pinning, da scheint lange Zeit Zeugs dokumentiert gewesen zu sein, was nicht so war. Und zwar betrifft das vor allem, wenn man ein Paket auf -1 pinnt und eine Version angibt, dann war das nicht nur die Version betroffen, sondern er hat einfach das ganze Paket nie installiert. Und jetzt tut er wirklich bloß diese eine Version, die angegeben ist, nie installieren. Also da haben sie wohl tief graben müssen, um den zu flicken. Deswegen ist es eine Erwähnung in den Release Notes sogar wert gewesen anscheinend. Dann Third-Party-Repos müssen bestimmte Dateien haben, die ich glaube, also die schon länger seit Visi oder was war es vorher, Squeeze, unterstützt werden, aber halt die Third-Party-Repos zum Teil nicht hatten. Das sind Dateien, in denen unter anderem drin steht ein Ablaufdatum von Repos, also wann es neu signiert werden müsste, um zum Beispiel nicht mehr aktualisierende Mirrors zu entdecken und dass die dann einfach eine Fehlermeldung schmeißen, statt mal einfach jahrelang mit alten Versionen rumdümpelt. Und alles muss mit Minimum SHA-2 mit 256 Bit Prüfsummen gehasht sein, die ganzen Hash-Summen von den Dateien etc., die in Repos sind. Und die GPG-Keys, mit denen das Ganze signiert ist, müssen mindestens 2 Kilobyte haben. Kilobit. Genauso hat Debian ja vor, was war das? Naja, es ist schon 2 Jahre her, alle Entwickler-Keys mit weniger als 1500 oder mit weniger als 2K einfach auch rausgeschmissen. Das hat dann auch zu einer Verkleinerung der Entwicklerbasis geführt, weil viele dann gesagt haben, ach, was wollen die jetzt schon wieder von mir? Ah nee, dann gehe ich lieber in Ruhestand bei Debian, lassen wir mal gut sein. Ist wirklich, hat halt mal aufgeräumt und das hat dann so Folgen gehabt. Aber ja, es sind trotzdem, glaube auch wieder irgendwie 90 Entwickler dazugekommen in dem Release-Zyklus. Also es war irgendwie so eine Kurve. Dann, ja, neue Pakete, da gibt es auch viel zu erzählen, das wird eine von 10 Folien. Beim Paketmanagement einerseits Need Restart Session. Need Restart ist, glaube ich, seit 1 oder 2 Releases in Debian dabei. Das hängt sich als, bei apt als Hook mit rein und tut dann nachher automatisch schauen, welche Daemons haben Bibliotheken, die gerade aktualisiert worden sind, geladen und startet dann die Daemons neu. Und Need Restart Session macht ähnliche Sachen, nur er startet nicht neu, sondern informiert nur, und zwar User Sessions. Also wenn man eingeloggt ist wird man über Demos informiert, dass zum Beispiel der Firefox jetzt aktualisiert worden ist und man bitte den mal neu starten soll. Oder dass die 100 Shells, die man gerade offen hat, da unten drunter eine C-Bibliothek sich geändert hat und man bitte vielleicht jetzt mal alle Shells neu starten soll. Kann nervig sein, aber ist eigentlich prinzipiell ganz hilfreich zu wissen. So, ich sollte vielleicht mal ausloggen und neu einloggen. Ja, und dann ein klein bisschen Schleichwerbung. Das Buch, das Frank Hoffmann und ich geschrieben haben, wir sind noch im Schreiben, Wüstel. Das ist in der Beta-Version als Paket drauf im PDF, HTML und EPUB-Format. Und stand eben ja so Weihnachten rum. Dann zwei neue Tools für Konfigurationsmanagement. Einerseits CDIS, das ist auf lokaler Seite in Python geschrieben, braucht aber auf dem Remote-System nur POSIX-Shell. Und Rex, das ist in Perl geschrieben, funktioniert etwas ähnlich. Nicht zu verwechseln mit der alten IBM-Programmiersprache Rex mit Doppel-X, hat nichts damit zu tun. Dann Init-Systeme. Es gibt ein neues Init-System in Debian. Eins ist rausgeflogen, nämlich Upstart, weil das entwickelt ja keiner mehr weiter.
Wird nicht mehr mitgehen.
Und entsprechend ist es auch bei Debian rausgeflogen. Runit ist schon lange in Debian drin, war aber nie wirklich als Init-System unterstützt. Man konnte es zwar nutzen, aber man musste dann gewaltig viel basteln, weil irgendwie Dependencies auf Init-Systeme waren halt dann invalid, weil eigentlich als Paket kein Init-System da war. Und das tut dieses Paket Runit sysv jetzt beheben. Und man kann dann halt dann auch Runit oder Runit, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, als Init-System in Debian benutzen. Soll angeblich extrem schlank sein.
Das heißt, man kann praktisch SystemD rausschmeißen und kann Runit verwenden.
Ja.
Und das heißt aber, die Packages schleppen dann auch wieder Shell-Skripte mit. Was nicht, das klingt jetzt negativ, aber es ist sozusagen wirklich
interessant. Prinzipiell, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das Runit Init-System funktioniert.
Okay.
Ich weiß, dass es primär auch ein Prozessmonitor ist, so Watchdog-Style.
Okay.
Dafür war es in Debian schon lange drin. Andererseits, ich meine, alle anderen Init-Systeme in Debian, ja, außer Runit und Systemd verwenden Init-Skripte, also konkret das sind System5init und OpenRC von Gentoo.
Mhm.
Wobei man da natürlich bei Gentoo ist es, also bei einem OpenRC ist es schade, weil es schaut an der gleichen Stelle nach Init-Systemen wie System5init und damit kann man die OpenRC-spezifischen Features in den Init-Skripten irgendwie nicht nutzen.
Mhm.
Ob sich das irgendwann mal ändert, weiß ich nicht, aber prinzipiell, also ich habe Jesse-Systeme mit OpenRC am Laufen, das tut. Dann gibt es ein Paket YubiKey Lux, was irgendwie die Einrichtung von Lux-verschlüsselten Partitionen, ich glaube, da war im vorherigen Vortrag auch noch ein bisschen was mit dabei, zum Entschlüsseln per YubiKey als zweiten Faktor unterstützt und eben auch wieder Raspberry Pi, einerseits eben die Firmware in Non-Free und dann zwei Python-Libraries, die halt sonst bei Raspbian schon mit dabei sind, gibt es jetzt auch in Debian direkt. Die Folien sind weniger inhaltlich gestaffelt, sondern eher, was ich auf eine Folie schön draufgekriegt habe, dass nicht eine so groß und eine so groß ist, deswegen ist der Raspberry damit dabei. Irgendwo noch reinquetschen müssen. Dann hier kommt der NeoVim, der jetzt auch mit dabei ist. Dann gibt es noch einen weiteren Editor nach Vim-Vorbild, Kakuone. Nee, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Das klingt japanisch für mich. Der aber irgendwie from scratch neu geschrieben ist, also eben kein Vim-Fork. Und was ich noch ganz nett finde, ist MK-Docs. Das rendert aus Markdown-Dateien Dokumentation mit Inhaltsverzeichnis. Das habe ich irgendwie immer lange Zeit vermisst. Kann man auch schön verwenden, wenn man zum Beispiel seine Dokumente bei Read the Docs hosten lassen möchte. Die möchten zwar vor allem Python-Projekte, weil sie irgendwie da ganz tolle Features drin haben, aber man kann es auch für beliebige Open-Source-Projekte benutzen. Ja, dann haben wir insgesamt drei Git-Hosting-Plattformen in Debian bekommen. GitLab kennen die meisten wahrscheinlich, das ist so der größte GitHub-Konkurrent. Ist in Ruby geschrieben, dann gibt es noch Gitano in Lua und ich will immer Horst sagen, aber es heißt Klaus, das ist in Python geschrieben. Horst ist auch ein valider Debian-Paketname, das Paket existiert, aber macht was ganz anderes. Dann Dgit hat es nach zwei Anläufen nach Debian Stable geschafft. Das ist ein Programm oder eine Infrastruktur, die das Debian-Archiv als, behandelt wie ein Git-Repository, also wo man irgendwie, wenn man was committet und pusht, dann wird es irgendwie als Paket gebaut und wenn man ein Paket runterlädt, dann macht man einfach ein Git-Pull oder so ähnlich. Ich habe mich länger nicht damit beschäftigt, aber es klingt so, als könnte das irgendwie die Zukunft von Debian-Quellpaketen sein. Zumindest arbeiten sie schon sehr lange dran und es hält sich beharrlich, obwohl sie es ein paar Mal, glaube ich, halb redesigned haben, seit es entstanden ist. Auch einer der Gründe, warum es in den letzten zwei Stable Releases nicht drin war. Dann das Android Software Development Kit ist jetzt komplett drin in Debian. Früher waren nur Teile drin, wie das ADB und Fastboot, was man zum Beispiel braucht, wenn man irgendwie mit einem Android-Telefon per USB kommunizieren möchte. Und der Open Build Service von SUSE, also die Software, die es braucht, um eine Node zu laufen zu lassen, ist auch in Debian gelandet. Also man kann jetzt irgendwie entweder seinen eigenen Build Service aufbauen oder irgendwie Compute Nodes da sponsern.
Das ist ziemlich gut.
Und also Paketnamen sind da überall OBS irgendwas. Genauer habe ich es mir dann allerdings nicht angeschaut. Dann gibt es auch noch diverse Tools rund um die Qualitätssicherung von Paketen. Einerseits lange Zeit nur aus dem Git-Repository verfügbar, weil der Maintainer gemeint hat, das bringt es irgendwie nicht so richtig als Paket. Aber er hat sich dann überzeugen lassen. Jenkins Debian Glue. Weiß nicht, ob ihr wisst, was Jenkins ist. Das ist eine Continuous Integration, also wo, wenn man irgendwie ein Git-Repository pusht, dass er automatisch den Code nimmt, irgendwas damit macht und das Ergebnis irgendwo hinlegt. Und der Jenkins Debian Glue macht im Prinzip, dass der Jenkins direkt Debian-Pakete bauen kann. Also all die Konfigurationen, Infrastruktur, Schnippel, die man dazu braucht, dass Jenkins Debian-Pakete baut. Es ist, glaube ich, ein Plugin, ja. Genau, das ist der richtige Begriff. Und das Schöne ist wirklich, also es verwendet auch noch Reprep Pro und baut dann hinten Debian-Repositories, wo die frisch gebauten Pakete dann drin landen. Benutzen wir für Screen und Z-Shell zum automatisiert testen, ob es noch baut. Also wenn es bei mir lokal baut, ich bin froh, wenn es auch noch woanders mal noch getestet wird, ob es noch baut. Und der kann dann hinten auch irgendwie PioParts, Lintian und auch weiß der Geier was noch aufrufen, um zu testen. Und der Rest, nicht alles, Repro-Test und Diffoscope, die hängen ein bisschen zusammen. Die kommen beide aus dem Reproducible Builds-Projekt, das halt versucht, wenn man ein Paket zweimal zu unterschiedlichen Zeitpunkten mit unterschiedlichen Locale-Settings, mit unterschiedlichen CPUs baut, dass trotzdem bitweise dasselbe Paket hinten rauskommt. Betonung auf selbe, weil bitweise identisch und nicht unterscheidbar und das eine könnte einfach bloß eine Kopie vom anderen sein. Diffoscope ist ein Tool, mit dem man zwei Pakete vergleichen kann und zwar nicht nur unterscheiden sie sich oder nicht und wenn ja, in welchem Bit, sondern auch warum. Weil Diffoscope tut jegliche Paketformate, Archivformate, Komprimierung entpacken und dann innen drin nach dem Diff suchen. Also wenn ich zum Beispiel ein Debian-Paket habe, wo eine komprimierte Mainpage drin ist, dann tut es erstmal das Debian-Paket auspacken, dann die Mainpage entkomprimieren und mir den Diff zwischen den beiden Mainpages anzeigen. Und dann sieht man vielleicht, dass die paar Bits, die sich im Paket geändert haben, in Wirklichkeit einfach ein Bilddatum, das in der Mainpage mit drin ist, war. Das ist eigentlich sehr nett. Muss man bloß aufpassen, je nachdem, was für Sachen man ihm hinschmeißt. Er kann, glaube ich, sogar ISO-Images diffen und so Scherze. Braucht es sehr, sehr viel RAM und ab und an fliegt es einem um die Ohren deswegen. Aber allein den Wert, den es bringt, wenn es tut, ist schon genial. Und Repro-Test ist im Prinzip ein Tool, das ein Paket unter verschiedenen Bedingungen zweimal baut. Also unterschiedliche Zeitzone, unterschiedliche Locale-Settings, unterschiedliche, also einmal behauptet er seinen 64-Bit Linux-Kernel mit 32-Bit Userland und einmal 32-Bit Kernel mit 32-Bit Userland. So Scherze macht es, zumindest auf 64-Bit kannst du das machen, wenn man dann 32-Bit baut. Und schaut nachher, ob mit Diffoscope, ob die beiden Pakete identisch sind oder nicht. Einfach zum selber zu Hause testen, wenn ich mein Paket zweimal baue, kommt das gleiche raus oder nicht. Es kann nicht all die schönen Sachen testen, die Debian in seiner Infrastruktur testet, wie zum Beispiel einmal baue ich es auf einem Raspberry Pi und einmal auf einem QB-Board. Das kann es natürlich nicht, aber alles, was auf derselben Hardware möglich ist, versucht es zu machen. Und CPANS Lint, das ist also CPANS, das ist eine Testing-Community rund ums CPAN, Comprehensive Perl Archive Network. Und Lint, ja, das macht halt ein Test, entspricht das CPAN-Paket den gängigen Standards, den Best Practices. Ist noch sehr nett für Qualitätssicherung bei Perl. Chat hat sich auch einiges ergeben, diverse Chat-Systeme, die so in den letzten 1, 2, 3 Jahren aufgekommen sind und vor allem verschlüsselte Chats versprechen. Ich muss sagen, ich habe mit keinem von denen wirklich groß gearbeitet. Ring, weiß ich, gibt es auch für Android. Ricochet hat man als Paket Ricochet IM nennen müssen, weil es gibt schon ein Spiel, das Ricochet Robots heißt und das Paket dazu hieß halt schon Ricochet. Und was genau der Unterschied zwischen Ricochet und Tor-Chat ist, weiß ich nicht, weil beide gehen sind Instant-Chats über Tor. Ja, SageMath ist so ein Maple Mathematica MATLAB-Ersatz in Open Source. Angeblich war er vor vielen, vielen, vielen Releases schon mal drin und ist irgendwo wegen zu komplex, zu umfangreich nicht wartbar rausgeflogen. Anscheinend hat es das jetzt wieder reingeschafft. Dann PhantomJS hat es nach langer Zeit mal nach Debian geschafft und dann habe ich irgendwie im letzten Mal, wo ich den Vortrag gehalten habe, vor einer Woche gehört, ja, dafür ist das ja mittlerweile unmaintained upstream und wird wahrscheinlich im nächsten Release wieder rausfliegen. Vor allem, weil wohl Chromium Headless Funktionalitäten bekommen hat, auch das ja auch in Debian. Ja, zum lustigen Teil. Einerseits die Spiele-Konsolen-Emulatoren-Oberfläche RetroArch hat es nach Debian geschafft mit unten drunter LibRetro. Das ist eine Bibliothek, die verschiedene Emulatoren als Backend hat. Und Bucklespring, also man hört es hier drin, glaube ich, nicht so gut. Aber das ist im Prinzip, da hat jemand Soundaufnahmen von seinem IBM Model M Keyboard gemacht. Für jede Taste die Aufnahme, wie das klingt. Und hat dann ein Programmchen geschrieben, das schaut, welche Taste auf dem aktuellen Keyboard ist gedrückt und den passenden Sound für diese Taste dann abgespielt.
Darauf hat die Welt gebaut.
Genau. Ideal zum Bürokollegen nerven, wenn man kein echtes IBM Model M zu Hause hat.
Damit die Apple-Leute dann endlich mal lernen, wie sich das Tastatur anhört.
Oder gleich den Hardware-Team auf
jede. Ja, also ich habe zu Hause eine alte Cherry-Tastatur. Also durch zwei Türen durch haben sich meine Eltern auch schon mal beschwert, sag mal, bist du noch am Arbeiten? Die Dinger sind halt nicht leise, ja. ein Teil von Bein 10, also ehemals Bein 10, nämlich die DHCP-Komponente namens Kea, hat es nach Debian geschafft. Und was mich sehr überrascht hat, eine GSM-Basisstation, also die eine Open-Source-GSM-Basisstation, OsmoCon, OsmoBTS gibt es jetzt mit UpGet Install, wenn man die passende Hardware dazu hat. Und ganz, 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 ganz viele Let's Encrypt Acne Clients. Die Liste müsste vollständig sein. Ich hoffe, ich habe keinen übersehen. Die meisten gibt es auch schon in Jesse als Backport. Und wenn man noch ein Visi hat und da Acne Let's Encrypt drauf haben will, ist eigentlich außer der Dehydrated, also ehemals Let's Encrypt SH und Acme Tiny, die anderen brauchen alle zu viel Build Dependencies. Ich habe einmal Serport versucht, nach Visi backzuporten und die Geste ist mit Out of Memory gestorben. Aber eben, ganz viele verschiedene. Acme Tiny ist sehr schlank, braucht eigentlich bloß ein Python 2.7 und ein OpenSSL und ich glaube irgendein einzelnes Python-Modul, wo aber irgendwie Standard ist. Acme Tool ist in Go geschrieben, funktioniert so ein bisschen wie Make, man ruft es auf, wenn es meint, es muss was machen, dann macht es was und wenn es meint, es ist nichts zu machen, dann beendet sich es wieder fröhlich. Dann Dehydrated, das hieß ehemals Let's Encrypt.sh, aber die Let's Encrypt Leute haben irgendwann gesagt, wir machen keine Clients mehr, wir wollen keinen bevorzugen und wir müssen unsere Namensrechte wahren und alle Clients, die irgendwo Let's Encrypt im Namen hatten, mussten umbenannt werden. Inklusive Serport, der halt früher Let's Encrypt hieß, weil es der offizielle Client früher war. Den haben sie an die Electronic Frontier Foundation abgegeben. Die entwickeln das jetzt weiter und es heißt halt Serport seither. Der ist auch in Python geschrieben, hat sehr, sehr viele Dependencies und sehr, sehr viel Funktionalität. Und eben Backport nach Visi, nee. LACMI, oder ich muss sagen, an Leck mich denken, ist in Perl geschrieben, besteht aus mehreren einzelnen Prozessen. Der eine macht sozusagen die Challenge, der andere schreibt die Config und ja, eben Fokus auf Separierung der verschiedenen Funktionalitäten. Dann LECM, das Let's Encrypt Certificate Manager, auch wieder in Python, ist in YAML zu konfigurieren, ist nicht interaktiv, wie zum Beispiel Serport, der ist ja wenn er nicht als Cronjob läuft, stellt er ganz viele Fragen. Und dann gibt es noch Lego, der geilsten Namen überhaupt, Let's Encrypt in Go, aber hat nichts mit Bausteinen zu tun. So. Ja, viel Auswahl. Meine Empfehlung, entweder Zertbot, wenn man mindestens Jesse hat, sonst AcmeTiny. Da muss man ein bisschen Makefile drumherum schreiben. Kann auch nicht ganz trivial sein, aber also ich habe schon mal geschafft, ich habe ein Zertifikat gehabt, aber der Schlüssel dafür war irgendwie nicht da. Aber ja, das liegt nicht am AcmeTiny, sondern am Makefile dann. Netzwerk, Forensik etc., Pentesting, da gibt es auch ganz viel Neues. Einerseits haben wir Bro drin, das ist ein Tool zum Netzwerkverkehr analysieren, wo relativ viel Relationen und die Package Inspection und so kann. Es ist ähnlich zu Snort, aber es geht viel tiefer in die Bisektion von den einzelnen Paketen rein, kann da mehr Anzeigen, Statistiken machen drüber. Während Snort ja wirklich primär für Intrusion Detection oder Extrusion Detection ist. Dann Hashcat, das heißt, ist angeblich nach eigenen Angaben das schnellste Passwort Recovery Tool, also ein Passwort Cracker. Wohl ähnlich wie John the Ripper. Dann Ripe Atlas Tools, ich weiß nicht, ob ihr die Ripe Atlas Probes kennt, das sind so kleine Gerätchen, sehen aus wie ein WLAN-Router und die tun dann regelmäßig einfach mal schauen, ist irgendwas von diesem Netzwerkanschluss aus zensiert, komme ich überall hin, wo ich meine hinkommen zu müssen. Und Ripe Atlas Tools sind halt Kommandozeilen-Tools, mit denen man sagen kann, okay, ich habe jetzt so und so viele Punkte dort bei dem System, gib mir mal von so und so vielen verschiedenen Kisten Ping auf die IP und sag mir, was dann so im Schnitt rauskommt. Also einfach Kommandozeilen-Tools, um das Ripe Atlas Projekt nutzen zu können. UniProbe ist was sehr ähnliches, nur es ist eigentlich die Probe, also das Probing-Tool. Sprich, man kann einen Daemon bei sich installieren und der tut dann halt in regelmäßigen Abständen testen, ob bestimmte Sachen von hier aus erreichbar sind. Es steht eine dicke, fette Warnung vorne drin. Man möge sich gut überlegen, ob man das Tool verwenden will, weil es ruft halt auch Pornoseiten auf, irgendwelche Darknet-Foren, weiß der Geier was, was vielleicht dann irgendwie die Strafverfolgung in gewissen Ländern nicht so toll findet. Ja, aber eben, ja, uns nutzt in Teilen unten drunter Tor. Was ist genau fürs Tor, wofür ist genau Tor unten drunter verwendet, weiß ich gerade nicht auswendig. Aber eben, ja, wohl mindestens um die Statistiken zurückzusenden. Dann Test SSL-SH ist ein Tool, das gekommen ist, glaube ich, nach Heartbleed, wo man halt den eigenen Webserver, den eigenen Java-Server oder sowas auf die SSL-Einstellungen prüfen kann. Scheint wohl recht ähnlich zu SSL-Scan zu sein. Unterschiede weiß ich leider nicht. Hat man mir einfach letztens gesagt, du, da gibt es auch noch SSL-Scan, das ist schon länger in Debian. Und NF-Tables hat es nach Debian geschafft. Das ist der IP-Tables, IP6-Tables, EB-Tables und ARP-Tables-Nachfolger, der die vier sehr stark divergierten Codebasen wieder zusammenbringt. Weil irgendwie hat man mal festgestellt, ich glaube, EB-Tables, also, was ist Ethernet? Das ist, jetzt habe ich vergessen, was. Also ARP ist klar, ist auf Ethernet-Basis, IP6 ist, Tables ist IPv6, IP-Tables, das ist Bridging, glaube ich, IP-Tables. Jedenfalls, da hat man festgestellt, dass der Quellcode irgendwie mehr als ein Jahrzehnt weniger, also zum Teil Fixes, die in IP-Tables vor einem Jahrzehnt schon eingeflossen sind, waren in EB-Tables immer noch nicht drin. Also das ist sehr auseinander divergiert, weil alle Welt IP-Tables benutzt und EB-Tables kaum einer, deswegen habe ich auch wieder vergessen, was das heißt. Und NF-Tables will damit halt aufräumen. Ist aber an manchen Stellen halt inkompatibel zur IP-Table-Syntax an manchen Stellen. Ja. Ja, dann sonstiges habe ich keinen Platz für gefunden, irgendwie zum Thema. Kaffein, das ist ein kleines Icon, was im Sys-Tray hockt. Und wenn man draufklickt, dann dampft die Kaffeetasse, die da abgebildet wird, und dann geht das Screensaver nicht von selber rein.
Ui.
Weil es halt im System vorgaukelt, ich bin jetzt auf Koffein und total hibbelig und ich brauche jetzt keinen Screensaver, auch wenn ich idle bin eigentlich. Ist so gedacht für Vorträge, wenn ich jetzt nicht oft genug auf dem Touchpad rumklicke oder für Videospiel-Abspiel-Tools, die nicht automatisch den Bildschirmschoner deaktivieren etc. Dann gibt es ein Plugin für die Z-Shell, ZSH Syntax Highlighting. Das kann ich sogar mal irgendwie vorführen. Hier auf dem, ja, machen wir den mal groß. Man sieht es schon so ein bisschen. Huge und auf Fullscreen. Wenn ich jetzt hier irgendwie L, S, ja, das O, O gibt es nicht und F gibt es wieder. Seht ihr, wie das irgendwie dann die Farbe ändert. Und wenn ich dann irgendwie noch Time davor schreibe, das ist ein Built-in, deswegen ist es gelb. Und dann kann ich noch irgendwie, sagen wir mal, irgendwas mit Backticks oder so machen. Hier zeigt er mir zum Beispiel an, die Klammer ist noch nicht geschlossen. Echo, innen drin macht das jetzt irgendwie nicht. Fu. Aber ihr seht, die beiden Klammern sind jetzt grün, weil sie sind geschlossen. Und wenn ich irgendwas mit Wildcard mache, bla, Punkt, Stern, in dem Moment wird es irgendwie hellblau. Und wenn ich irgendwas mit String, Gänsefüßchen mache, mit Leerzeichen, dann bleibt es gelb. Also wirklich Syntax-Highlighting auf der Kommandozeile hilft manchmal, um zu entdecken, oh, ich habe da vergessen, ein Gänsefüßchen zu schließen oder ähnliches. Ich finde es noch ganz praktisch, aber kleiner Nachteil, wenn man wirklich so elendslange Kommandozeilen schreibt, wenn man zum Beispiel irgendwie ganz viele Parameter hinten dran hängt, wird es umso langsamer. Also es passt wirklich bei jedem Tippen einmal die Kommandozeile neu. Und je länger die Kommandozeile ist, desto länger braucht es zum Parsen. Ja. Dann ICDiff, das ist ein Diff für die Kommandozeile, fürs Terminal, was aber Seite bei Seite macht und das Ganze in farbig und bunt. Man kann es auch irgendwie konfigurieren, dass es das Git-Diff das Ding verwendet, wenn man halt dieses Seite bei Seite haben möchte. Dann gibt es noch NZ-Weather, das ist so eine Kommandozeilen-Wettervorhersage, die das irgendwie noch in bunt und mit Wolken und Sonneli und so anzeigt. Das können wir auch mal hier irgendwie, das ist kurz weg, NZ-Weather minus L, irgendwie Tübingen. So, er sagt jetzt irgendwie 23 Grad. An dieser Stelle sollte, bei dem Font ist es wohl nicht so gut, eine Sonne oder eine Wolke kommen oder so. Das hängt dann vom Font ab, ob er das kann, aber ja, ist noch irgendwie ganz nett, kann man dann vielleicht auch in irgendwelchen Statuszeilen oder so anzeigen. Ja. Und was ich auch noch sehr nett fand, oder finde eigentlich, USB-Guard, das ist ein Tool, das sich bei UDEV reinhängt und immer wenn ein USB-Gerät eingesteckt wird, fragt es über ein Applet, das unter der User-Session läuft, soll das USB-Gerät zugelassen werden, permanent nur einmal oder soll es dieses Mal blockiert werden oder permanent blockiert werden. Funktioniert einigermaßen zuverlässig, nur aus irgendeinem Grund tut es genau das UMTS-Modell in dem Ding jedes Mal fragen, wenn das Ding aus dem Schlaf hochkommt. Aber so bei USB-Sticks oder so hat es bisher sehr zuverlässig funktioniert. Hilft bloß leider nicht gegen USB-Keylogger. Das war halt so meine Idee, wo ich das gelesen habe, weil die senden nicht ihre eigene USB-ID mit, sondern die von der Tastatur, die hinten dran hängt. Pech gehabt. Aber gegen so Teensy-Angriffe mit so, gibt es ja so USB-Sticks, wo irgendwie ein Mini-Arm, MIPS, sonst was drin, Atmel drauf ist, der sich dann als Netzwerkkarte mit hoher Priorität und DHCP-Server und so ausgibt und dann NTLM-Hashes abschnorchelt, die leicht zu cracken sind. Ja, soviel zu den neuen Paketen. Dann haben wir noch Pakete, die eben schon mal drin waren, aber im letzten Release nicht drin. Einerseits GNOME Mousetrap, das ist, wenn man so eine Webcam hat und dann den Kopf bewegt, dann bewegt sich die Maus entsprechend mit. Ist gut für Behinderte, die den Computer halt nicht mit den Händen bedienen können. Fax, das ist so, ja, Upload-Server, wenn man irgendwie Gigabyte große Dateien per E-Mail verschicken möchte. Weil das halt nicht geht, aus offensichtlichen Gründen, kann man halt dort irgendwas hochladen und dann kriegt der eigentliche Empfänger eine Mail, hier kannst du es runterladen mit dem und dem Passwort etc. Ist glaube an der Uni Stuttgart entstanden, von Framstag geschrieben, wenn ich mich recht entsinne, der auch Zenfile, den Vorgänger, geschrieben hat. Dann Whitehawk, ich weiß nicht, für mich erinnert das irgendwie immer noch an meine Studienzeiten von vor 20 Jahren, wo wir noch mit Telnet und Textterminals gearbeitet haben und per Talk konnte man halt wirklich, wenn man auf der gleichen Kiste war, mit anderen Usern halt chatten und man hat wirklich jeden Buchstaben, den man getippt hat, auch alle Vertipper gesehen oder was aus Versehen reingepastet wurde. Tardy ist ein Tar-Filter, wo man im Prinzip auf der einen Seite kommt ein Tar-Archiv rein als Stream, auf der anderen Seite kommt ein gefiltertes wieder raus. Dann kann man Dateien rauslöschen, umbenennen, so Zeug machen. Mhm. Und Wirt ist ein textbasiertes Kalenderprogramm, wo es irgendwie in Jesse auch nicht reingeschafft hat. Und dann haben wir wieder noch ein paar Paketumbenennungen. Irgendwie bin ich es bei, zumindest bei FFmpeg langsam leid. Jetzt ist libav wieder der Böse und FFmpeg wieder der Gute. Ja, wir haben wieder FFmpeg statt libav in Debian. Und bei mPlayer und mPlayer 2, da hat sich es auch wieder gewechselt. Es gibt jetzt wieder mPlayer 1 in Debian, weil der wieder aktuell aktiv entwickelt wird und mPlayer 2 ist irgendwie tot. Aber mPlayer 2 zieht nicht mPlayer 1 hinterher, sondern MPV. Was ein Fork von mPlayer 1, 2 schlagt mich tot ist, ich weiß es nicht genau, der ein bisschen bunter ist als die anderen beiden und so ein On-Screen-Menü hat, wenn man die Maus bewegt und Zeugs. Also ich mag den MPV eigentlich, deswegen ist mir das andere eigentlich egal, welcher da drin ist. Ja, Stolperfallen haben wir so ein paar, vor allem bei SSH.
Genau.
Bei SSH ist halt das SSH1-Protokoll auf Serverseite komplett rausgeflogen. OpenSSH 7.4 ist dabei und das bietet kein SSH1-Protokoll zum Einloggen mehr an. Man kann noch einkompilieren SSH1-Support in den Client. Debian hat das so gelöst, ja noch. Wird im nächsten Debian-Release garantiert nicht mehr so sein. Debian hat das so gelöst, es gibt ein extra Paket OpenSSH Client SSH 1. Wenn man das installiert, hat man diesen Support. Wenn man es nicht installiert, hat man ihn nicht. Und was ich halt schon war ungefähr vor einem Jahr schon erlebt habe, irgendwo uralt, nein, so alt auch nicht, also irgendwie 10-jährige Sun-Server, wo man per SSH auf die Firmware draufkommt. Also das war, glaube ich, noch Debian, also OpenSSH 7.2.3. Nicht vier, aber noch ein bisschen früher, hat keinen Algorithmus gefunden, den sowohl das, die SSH in Debian spricht, als auch dieser 10 Jahre alte Sun-Server.
Weil der kann nur SSH 1 oder wie?
Ja, irgendwie so in die Kante. Also kann nur irgendwelche einfach uralt Algorithmen. Und die Lösung da war PuTTY.
Ja.
Apt-get install PuTTY. Ja, das ist ein Windows-Programm. Das gibt es aber auch für Linux. Es ist wirklich halt eine SSH in einem Terminal drin, alles in einem. Aber das hat genug alte Algorithmen noch gesprochen, um mit dieser uralt Sun-Firmware zu reden.
Klar, muss wahrscheinlich auf XP laufen.
Kann man dann nicht Telnet nehmen? Ich meine, ob du ein SSH1 oder Telnet
nimmst? Frag mich nicht, aber es kann. Ich weiß nicht, also ich war einfach froh, wo ich dann drin war und bei dem Ding die IP ändern konnte, weil das Ding musste halt nach 10 Jahren dann mal doch mal in einen anderen IP-Range umziehen. Es kommt ab und an mal vor, auch wenn die Sysadmins das vielleicht manchmal nicht so einsehen. Ja. Und bei Aptitude hat sich auch ein bisschen was geändert. Wir springen von 0611 auf 087. Es gab viel unter der Haube, was neu ist. Es gibt lauter nette kleine Features. Es gibt aber halt auch ein paar Sachen, die so ein bisschen anders funktionieren als vorher. Und das, was den meisten Leuten auffällt, wo es auch schon Bug-Reports gibt, mit Hilfe macht das wieder rückgängig. Ich will dieses Feature nicht, oder zumindest nicht zwangsweise. Früher so, wenn man F gedrückt hat, dann hat es alle neu hinzugekommenen Pakete, hat vergessen, dass die neu hinzugekommen waren. Man konnte nicht sagen, ich will aber nur das eine Paket vergessen, das andere brauche ich als Erinnerung noch. Wenn man jetzt F drückt, fragt es dich, welche Pakete willst du denn vergessen? Und wenn du nur Enter drückst, vergisst es alle wie bisher. Aber du musst einmal mehr Enter drücken.
Grauen.
Schlimm. Dafür kann man mit den Pattern, die Aptitude erlaubt, halt auch sagen, alle Pakete, die diesen String im Namen haben und in der Sektion so und so sind und die Version zwischen X und Y ist, die bitte vergessen und sonst nicht. Also Standard Pattern Matching in Aptitude halt. Und Cancel Pending Actions tut nur vorgemerkte Änderungen rückgängig machen, die in der aktuellen TUI Session geändert wurden. Also wenn man das vorher schon gesagt hat, ich will jetzt bitte im nächsten Installationslauf dieses Paket installieren, Aptitude beendet hat, irgendwas anderes gemacht hat, Aptitude wieder startet, noch ein Paket installieren will und dann sagt Cancel Pending Actions, tut dann nur das zweite Paket rückgängig machen und vergessen.
Aber installiert dann trotzdem das und mehr, das kann irritieren.
Ja, das ist allerdings, die ersten Beschwerden kamen irgendwie vor 3 Wochen, also wo es irgendwie schon zu spät war für dieses Feature noch ändern. Der Plan ist einfach 2 Menüeinträge, Cancel All Pending Actions und Cancel Current Pending Actions oder irgendwas zu machen. In der Online-Hilfe, die in der Statuszeile auftaucht, steht es zwar drin, aber es ist halt anscheinend zu wenig offensichtlich gewesen, weil Änderung. Und Leute das offensichtlich erwartet haben, dass es funktioniert wie immer. Ansonsten, Update ist noch ein bisschen bunter geworden. Downgrades haben eine eigene Farbe bekommen. Die sind jetzt gelb markiert in der Übersicht. Und lauter so Sachen. Ja, und eben, also alle Pending Actions rückgängig machen kann man auf der Kommandozeile immer noch mit Keep All. Das funktioniert wie bisher. Ja, dann gibt es auch noch ein paar Pakete, wo keine Sicherheitsupdates bekommen oder wo sie zumindest die Sicherheitsupdates nicht garantieren. Und zwar alles rund um Node.js. Also die Hintergründe, da muss ich zugeben, weiß ich nicht auswendig, aber es war wohl irgendwie so unübersichtlich und unwartbar. Das gleiche gilt für alles, was irgendwie WebKit im Namen hat. Oder KHTML, was ja wovon WebKit ja abstammt. Also Conqueror mit K und die ganzen WebKit-basierten Browser solle man nur verwenden mit vertrauenswürdigen Webseiten. Wird schwierig. Aber ja. Und ja, ein paar Sachen sind auch nicht reingekommen, wollen wir auch noch sagen. Docker hat es mal wieder nicht reingeschafft. Ich weiß nicht, ob das je nach Debian kommen wird. Rocket, was so als Ersatz für Docker gedacht war, hat es auch nicht reingeschafft, weil es irgendwie immer noch ein paar Dependencies auf Teilkomponenten von Docker hat. So ganz genau habe ich es nicht verstanden. IQ ist entgegen der Folie im Moment noch drin, wird aber vermutlich doch noch rausgeschmissen. Es ist einfach irgendwie kurz vor Release nicht mehr rausgeflogen. Aber das Problem ist einfach, SigSuccess hat dicht gemacht. IQ funktioniert durchaus auch mit anderen Tunnelprotokollen als diesem AIA. Ich weiß nicht, wie man das aussprechen kann. Aber AIA ist das einzige, wodurch NAT durchkommt von diesen Protokollen, wo man mit dynamischen IP-Adressen klarkommt. Also sprich, das, was man eigentlich haben will. Ich habe lange gesucht, es gibt keinen freien Server dafür. Es gibt einen ISP in Tschechien, der irgendwie IQ als Client für andere Tunnels verwendet. Und es gibt einen freien Tunnel Information Control Server in Perl, der aber nur zum Debuggen von IQ geschrieben wurde. Und das war es dann irgendwie so an Infrastruktur, die man mit IQ nutzen kann. Na, ich habe gesagt, okay Leute, das bringt es nicht. Ich kann das Tool nicht warten, weil ich kann es nicht testen. Also ich bin momentan Maintainer von dem Debian Paket. Ja, dann die Passwortmanager FPM2 und CatPM sind rausgeflogen, sagen mir nichts, aber man solle, wenn man dort die Passwörter drin hat, sie bitte vorher extrahieren, bevor man Dist Upgrade macht. Empfohlen als Ersatz sind KeePass, also KeePass X, KeePass 2 oder Pass. Also einfach nur Pass wie Passwort ohne Word. Nagios 3 ist rausgeflogen, da zickt Upstream gewaltig rum mit Namensrechten und weiß Gott was. Da wurden, glaube ich, im letzten Debian Stable sogar Pakete deswegen umbenannt. Von Nagios Plugins in Monitoring Plugins. Und Isinga oder Ikinga, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, soll als Drop-in-Replacement funktionieren. Dann sind die ganzen SSL-Key-Blacklisten rausgeflogen, weil der Fauxpas, der Debian da passiert ist, mit Entropie rauspatchen in OpenSSH, das ist jetzt irgendwie, ich weiß nicht, 7, 8, 9, 10 Jahre her.
9. 3 Releases, ja.
Irgendwie so. Und sie haben gesagt, dann braucht es diese Blacklist von bekannten Keys nicht mehr. Tor Browser Launcher hat auch irgendein Problem mit Verifizierung von neueren Keys, also irgendwie mit Key Rollover ist deswegen auch nochmal zurückgezogen worden. Schade, ich gehe mal davon aus, den wird es irgendwann als Backport geben. Und ja, eben schon erwähnt, Upstart. So, und dann bin ich auch noch fast fertig. Was es nicht mehr ganz nach Stretch geschafft hat, aber in Unstable oder Experimental ist, eben Python 3.6, Perl 5.26, GCC 7. Und Telegram Desktop, auch da hoffe ich auf einen Backport demnächst. Und dann sind wir auch fast am Ende. Ja, eine Folie noch.
Ich muss nur zum Vortrag.
Okay, gut. Tschüss. Und es gibt noch weitere Releases, die in den letzten paar Wochen entstanden sind, vor allem auf Debian 9 Stretch basierend. Einerseits gab es nach wirklich, ich glaube, 2 Jahren oder 2,5 Jahren wieder einen Grummel-Release, die Fredatensuppe. Das ist eine Live-CD für Sysadmins, Datenrettung. Systemwartung im Offline-Modus etc. Tanglo 4, die sehen sich so ein bisschen als nicht kommerzielle Alternative zu Ubuntu mit schönen polierten Desktop. Tails 3.0, auch eine Live-CD für alle Leute, die ein erhöhtes Privatsphärenbedürfnis haben. Gibt es aber nur noch mit AMD 64, also brauchen wir 64-Bit Hardware unten drunter. Und dann ist von Devuan oder Devuan die Version 1.0 Jesse erschienen. Das ist auf Debian Jesse basierend, aber ihr Namensschema sind nicht Toy Story Figuren, sondern Kleinplaneten. Da gibt es zufälligerweise auch einen, der Jesse heißt. Ja. Und dann sind wir jetzt wirklich durch. Ich habe es auch gerade noch so einigermaßen in der Zeit geschafft. Die Folien findet ihr online. Ich weiß nicht, man kann ein bisschen größer machen, kann man so ganz hinten lesen. No1.org/talks, what's new in Debian. Und ja, noch die Links zu den offiziellen, was ist neu in Debian 9, Abschnitten in Release Notes. Und weil es einfach beim letzten Mal, wo ich vor 2 Jahren einen Vortrag gehalten habe, gefragt wurde, der Link zu den CD-Images, wo die Firmware schon mit dabei ist. Die halt non-free sind, weil Binary Blobs drin, aber auf so gewissen Geräten wie ThinkPads braucht man sie, um die Netzwerkkarte irgendwie brauchbar zum Laufen zu kriegen. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Wenn noch Fragen sind, ja, ich bin noch, okay, direkt noch eine, ja?
Es gibt da dieses System-D.
Ja.
Das hat so ein Journal-D.
Ja.
Ist das Journal bei Debian 9 eigentlich per Default persistent oder liegt das immer noch in RAN?
Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Das ist meine einzige Kiste mit System-D und die hat noch ein RSSHD drauf.
Ja, du kannst beides machen, aber okay.
Ja, ich weiß es nicht.
Weißt du, ignorierst dieses...
ich weiß es nicht.
Ja, man muss es halt anlegen. Die Frage jetzt wäre, jetzt, wenn ich es installiere, jetzt nicht mal per Default.
Ja, dann
zählt erst.
Danke fürs Zuhören.
Naja. Ah,